Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Aktien mit Kopf mit einem Special Guest und zwar mit Jonathan Neuscheler. Jonathan, lange nicht gesehen hier auf dem YouTube-Kanal. Wie geht's dir?
Hi Kolja, danke für die Einladung und ja, freue mich, dass ich hier mal wieder zu Gast sein darf auf deinem Kanal. Mir geht's gut persönlich, aber die ganzen Geschehnisse zwischen Ukraine und vor allen Dingen natürlich von Russland ausgehend sind immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber persönlich geht's mir gut.
Ja, genau, das lastet natürlich auf dem Aktienmarkt, aber natürlich auch auf den Betroffenen. Da kann man natürlich selber persönlich versuchen zu helfen, indem man zum Beispiel auch Spenden macht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel auch schon irgendwo gespendet habt, könnt ihr ja unten in den Kommentaren posten. Aber natürlich sind wir trotzdem hier auf einem Aktienkanal und gehen ganz normal unseren Beruf auch weiter vor. Und ich habe gerade gelesen, Jonathan, dass der Christian Lindner in den nächsten Jahren bis zu 200 Milliarden Euro bereitstellen möchte für eben den schleunigen Umbau auf grüne Energie, auf nachhaltige Energie. Und da dachte ich mir, das ist doch der perfekte Aufhänger für unsere Aktienanalyse heute hier, die es einmal auch als Podcast zum Download gibt und auch für alle Leute, die jetzt zuhören im Podcast, auch auf YouTube ein paar Tage später und zwar als Video, sodass ihr das Ganze auch visuell nachvollziehen könnt. Ja, Jonathan, über welche Aktie sprechen wir denn heute?
Genau, also wir würden heute über Steico sprechen. Das ist ein Unternehmen, das aus Holz Bauprodukte herstellt, die sehr nachhaltig sind, negativen CO2, Fußabdruck haben und auch sonst viele Vorteile haben. Aber wie du schon angesprochen hast, das hat einen größeren Eingangstrichter und Steico ist dann unten eines der Unternehmen, das eben herauskommen kann. Und zwar, wie du gesagt hast, wir haben die letzten Tage gemerkt, wir sind brutal abhängig von russischen Energieimporten, auch von Energieimporten aus anderen Ländern, aber eben vor allen Dingen aus Russland. Und diese Abhängigkeit führt uns jetzt auch in eine sehr schwierige Verhandlungsposition. Und deswegen hat jetzt eben unser Bundesfinanzminister und die Bundesregierung reagiert und gesagt, wir müssen das zügig ändern. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Das wird viele Jahre dauern. Und wir werden jetzt hier auch hier mit einem Sofortprogramm über 200 Milliarden Euro reagieren. Und am Ende ist es einfach so, je stärker wir unsere Wirtschaft auf eine nachhaltige Energieversorgung umstellen, desto weniger und geringer wird unsere Abhängigkeit von Energieimporten. Und die letzten Jahre ist es eben gerade bei der Energieversorgung so gewesen, dass man zwar versucht hat, die Atomkraftwerke abzuschalten, man hat versucht, die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber die Energiepreise und die Unabhängigkeit von Energieimporten, die hat man so ein bisschen vernachlässigt und jetzt merkt man eben, oh, auch das ist wichtig und jetzt kann man zum einen natürlich versuchen, die Energieversorgung umzustellen auf nachhaltigere Quellen. Aber man muss natürlich auch Energie einsparen, denn die Energie, die wir nicht verbrauchen, ja, die müssen wir auch nicht erzeugen. Und das ist, glaube ich, der große Hebel, weshalb man sich so eine Steico-Aktie jetzt mal anschauen könnte. Denn letztlich tragen die Produkte von Steico dazu bei, dass wir weniger Energie verbrauchen. Und damit könnte diese Aktie auch in den nächsten Jahren sehr, sehr gute Perspektiven haben.
Genau, also wir werden euch jetzt eine kleine Aktie vorstellen. Die Steico AG ist ein deutsches Unternehmen. Als Disclaimer vorneweg sagen wir noch dazu, Jonathan kann ja gleich selber was dazu sagen, ich persönlich bin da nicht investiert, habe keinerlei Verbindung zu dem Unternehmen und das ist natürlich hier nur immer unsere Privatanlegermeinung zu einer Aktie. Ob ihr die jetzt kaufen wollt oder nicht, ist wie immer an euch am Ende des Tages. Und ja, Jonathan, ich weiß gar nicht, ob du selber Aktien hast von dem Unternehmen.
Also ich finde das Unternehmen super spannend. Disclaimer, ich habe keine Aktien derzeit von der Steico-Aktie, einfach weil mir trotz der ganz aktuellen Zukunftsaussichten die Bewertung nicht passt derzeit. Aber das kann sich unter Umständen bald ändern. Und das geht gerade ziemlich volatil hoch und runter, deswegen ist es immer schwer zu sagen. Und ich möchte aber trotzdem, und das vielleicht noch vorweg sagen, dass es super interessant ist, wenn man sich mit solchen Unternehmen beschäftigt, weil am Ende ist es halt so, wenn man als Investor seine Hausaufgaben gemacht hat und einige Unternehmen einschätzen kann, dann wird irgendwann die Situation entstehen, dass einige von diesen Unternehmen in einen attraktiven Bewertungsbereich kommen und dann kann man auch ganz entspannt und sicher zugreifen und muss nicht dann, wenn mal wieder günstige Kurse vorhanden sind, erstmal überlegen, was kaufe ich denn jetzt? Und deswegen, auch wenn die Kurse einiger Unternehmen vorübergehend etwas höher sind, dann schaue ich sie mir trotzdem gerne an, beziehungsweise oft ist es ja auch so, man erkennt jetzt am Ende einer Analyse, ob man das jetzt kaufen möchte oder nicht, weil man kann ja am Anfang nur nicht einschätzen, wie es um die Aussichten oder um die Cash-Generierung steht.
Ja, okay, dann kannst du ja erstmal mit ein paar wichtigsten allgemeinen Basics anfangen zu Steico. Was ist denn das Geschäftsmodell? Was genau machen die eigentlich? Du kannst auch gerne den Bildschirm teilen, dann kannst du deine Analyse auch hier mit uns visuell teilen auf YouTube. Das ist immer dann leichter nachzuvollziehen. Und dann erstmal so ein bisschen erklären, was ist das Geschäftsmodell? Wie verdienen die eigentlich ihre Brötchen?
Ja, das mache ich gerne, aber da musst du mir, glaube ich, noch die Rechte geben, Kolja. Dann kann ich das auch direkt teilen. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall. Warum auch immer. Jetzt siehst du den Bildschirm, ja?
Genau, jetzt sehen wir alles.
Jawohl. Genau, also Abilitato, das ist ja der Blog, auf dem ich eben so über die Aktien schreibe, die ich spannend finde. Und da habe ich im Dezember einen Artikel gestartet, wie man jetzt von dem Umbau auf eine klimaneutrale Wirtschaft profitieren kann. Da möchte ich eine einzige Grafik zeigen. Und zwar, hier sehen wir die Entwicklung des weltweiten Energieverbrauchs, die steigt stark an. Aber wir sehen auch eigentlich Gas, Öl, Kohle macht halt immer noch den Großteil aus, hier in einer anderen Darstellungsform. Und die Erneuerbaren, ja, Wind und Solar sind erst bei 3,3%. Und das heißt einfach, die wichtige Botschaft, die ich senden möchte, ist, wir stehen erst am Anfang mit dem Umbau auf eine klimaneutrale Wirtschaft. Und jetzt gibt es natürlich ganz arg viele mögliche Sachen, wie man hier investieren kann. Da ich habe das hier auch mal ein bisschen aufgezeichnet. Man kann beim Bau von Solar- und Windkraftwerken, bei Gaskraftwerken, bei den Betreibern von Wind- und Solarparks investieren. Überall Stromnetze, dann die Industrie, die kann man klimaneutral, da kann man investieren in eine Aktie wie Linde und so weiter und so fort. Aber heute geht es eben um die Reduktion des Energieverbrauchs in Gebäuden und da kommt eben eine Steico ins Spiel. So, und jetzt würde ich sagen, springen wir da mal rein und verstehen, worum es bei diesem Unternehmen geht. Also erstmal langfristiger Kursverlauf, wie ich finde, ziemlich interessant. Ja, also man hat hier seit dem Börsengang 12% Rendite pro Jahr erwirtschaftet, was gar nicht so wenig ist. Und jetzt sind wir auch schon.
Aber das ist erst in den letzten Jahren gekommen. Ne? Die ist auch lange seitwärts gelaufen. Da hat man gesehen, als es den Trend noch nicht gab, so wirklich da haben die noch so ein bisschen geschlummert, ne?
Ja, also man muss da zwei Effekte berücksichtigen. Das erste ist, die Aktie ist relativ teuer an die Börse gegangen. Ja, also sie stand zwei Jahre nach dem Börsengang nur bei 1 Euro, wurde aber für 17,50 Euro an die Börse gebracht. Und aber ausgehend von diesen 1 Euro zu Zeiten der Finanzkrise hat sie sich jetzt dann eben fast verhundertfacht. Also da ist seitdem echt eine Party abgegangen. Was jetzt das Interessante ist für das Verständnis des Unternehmens: Wir befinden uns größtenteils im Markt für ökologische Dämmstoffe. Das heißt, wir sind im Dämmstoffmarkt. Der wird einerseits bei dem Neubau von Gebäuden, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern kommt er zum Einsatz, aber auch bei der energetischen Sanierung, wenn man also ein mehrere Jahrzehnte altes Haus eben kauft oder im Bestand hat und da dafür sorgen möchte, dass weniger Energie verbraucht wird. Und da kommen derzeit eben größtenteils fossile Rohstoffe zum Einsatz. Das ist dann Styropor, da braucht man Erdöl, um das herzustellen. Und das macht die Hälfte des Dämmstoffmarktes aus. Die holzfaserbasierten Dämmstoffe, die Steico herstellt, die machen erst 5% des Dämmstoffmarktes in Deutschland aus. Und das ist halt die interessante Überlegung, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren, Jahrzehnten von 5 vielleicht auf bis zu 50% ansteigen kann und sich dementsprechend ganz langfristig gesehen der Markt verzehnfachen könnte. Jetzt ist es so ein Dämmstoff, da gibt es verschiedene Eigenschaften. Das soll natürlich einerseits dämmen, also dafür sorgen, dass im Winter das Gebäude warm bleibt, ohne ständig heizen zu müssen. Das soll aber auch dafür sorgen, dass es im Sommer drinnen kalt bleibt, wenn es draußen warm ist. Das soll den Schall dämmen und so weiter und so fort. Und da gibt es eben verschiedene Materialien, zum Beispiel dieses Styropor, das ist hier im Video in der Mitte komplett runtergebrannt. Und was Steico eben macht, ist das auf Holzfaserbasis herzustellen. Und interessanterweise ist das von der Brennbarkeit ein kleineres Problem als Styropor. Ja, weil es nämlich so ist, dass diese Schicht, wenn da jetzt ein Brand entsteht, wie man hier auf diesem Vorschaubild des Videos sieht, dann verkohlt die äußere Schicht und das schützt dann vor einem weiteren Brand. Also sie brennt natürlich irgendwann auch, aber sie ist jetzt von der Brennbarkeit gar nicht schlechter, sondern sogar besser als Styropor. Und deswegen ist halt die Überlegung, dass vermutlich über kurz mittel- oder langfristig dieser Holzfaserdämmstoff den Styropordämmstoff zunehmend verdrängen wird. Und dazu kommt noch, dass auch der Dämmstoffmarkt sich in der Größe noch verdoppeln könnte. Denn bisher sanieren wir erst 1% des Gebäudebestandes pro Jahr, wollen aber im Jahr 2050 CO2-neutral sein. Dazu haben wir uns bekannt zu dem Pariser Klimaabkommen. Und das heißt, wir haben nur noch 25 Jahre. Das heißt, wir müssten eigentlich pro Jahr 2% sanieren, damit wir die ganzen Gebäude auf ein, ja, auf ein energetisches Niveau bekommen, was uns dann im Jahr 2050 auch eine klimaneutrale Wirtschaft ermöglicht. Und das sieht man hier in der Grafik. Im Jahr 2019 haben wir 1% der Gebäude saniert und wir sollten im Jahr 2030 knapp 2% der Gebäude pro Jahr sanieren. Und das würde eben bedeuten, der Dämmstoffmarkt verdoppelt sich in den nächsten 10 Jahren und der Anteil der Holzfaserdämmstoffe, die ja Steico herstellt, der kann sich vervielfachen. Und damit haben wir halt in Summe aus meiner Sicht ein sehr, sehr attraktives Ausgangsszenario. Und genau, und das Tolle ist halt, wenn wir jetzt zum Geschäftsmodell...
Was war ganz nochmal die erste Grafik kurz zeigen. Ja. Was waren außer Styropor, da war doch noch so ein Dritt, genau. Mineralische Rohstoffe. Okay, das ist dann einfach...
Das ist irgendein Zement. Nee, das ist zum Beispiel Steinwolle oder Mineralwolle. Das sieht man hier im YouTube-Video ganz links. Da gibt es einfach verschiedene Dämmstoffe, die haben preisliche Unterschiede, was die Verfügbarkeit angeht, was die Recycelbarkeit angeht und so weiter und so fort. Ja. Deswegen gibt es nicht nur einen Dämmstoff, da wird es immer verschiedene geben, aber der Anteil der Holzfaserdämmstoffe, der dürfte eben weiter ansteigen über die Jahre. Das ist die Botschaft, die ich senden möchte. Und wenn wir jetzt zum Geschäftsmodell kommen, das ist eigentlich ein total nachhaltiges Geschäft. Modell. Wir haben als Ausgangsbasis Holz. Ja, das heißt, die haben Produktionswerke, die hauptsächlich in Polen liegen, in waldreichen Regionen, aber auch in Frankreich. Und dann kauft Steico dieses Holz ein, das aus der Gegend kommt, aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das ist da, glaube ich, größtenteils Fichtenholz, das wieder schnell nachwächst. Und das wird komplett verarbeitet. Da bleibt nichts übrig. Ja, also da werden einerseits diese Dämmstoffe hergestellt, dann werden aber auch, wird auch sogenanntes Furnierschichtholz hergestellt. Das muss man sich vorstellen wie eine Küchenrolle. Also wenn man aus dem Baumstamm eine Küchenrolle machen würde, ganz, ganz dünne, 3 mm dicke Scheiben abschneiden würde und die dann in, wieder aufeinander legt und verklebt, dann hat man ein ganz tolles Baumaterial, mit dem man eben auch Häuser in Holzbauweise bauen kann. Und dieses Furnierschichtholz kann man auch nochmal veredeln in eine sogenannte Doppel-T-Struktur. Ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber wer schon mal in einem Parkhaus gewesen ist, hat es an der Decke bestimmt schon mal gesehen, diese Stahlbalken, ja, die halt einfach dabei helfen, einem Gebäude Stabilität zu verleihen. Und das kann man auch auf Holzbasis machen. Und wenn dann noch was übrig ist, dann tun sie damit ihr Biomassekraftwerk befeuern, um dann die Energie herzustellen, die bei der Produktion eben benötigt wird. Und so hat man am Ende keinen Abfall. Man kann auch das Produkt komplett recyceln. Und das ist halt etwas, hier sieht man noch ein paar Produktbilder von diesem Furnierschichtholz, von diesen Stegträgern mit der Doppel-T-Struktur und von den Dämmstoffen. Und damit kann man eigentlich die gesamte tragende Gebäudehülle wie auch die Dämmung eines Hauses rein aus Holz herstellen. Und warum ist das jetzt interessant? Zum Ersten ist es eben von der Recycelbarkeit super. Ja, du kannst das theoretisch irgendwann wieder verrotten lassen, dann haben wir wieder ein bisschen Kompost. Aber es ist auch so, dass da negativ, also da wird CO2 eingespeichert, denn wenn ein Baum wächst, dann speichert der das CO2, das nimmt der aus der Atmosphäre, speichert das ein. Ja. Und solange man das Holz wieder verbrennt, ist es eingelagert. Und ein Haus ist idealerweise ja ein paar Jahrzehnte eben in einem guten Zustand. Und deswegen kann man dann eigentlich ein Haus bauen mit einem negativen CO2-Abdruck. Und wenn halt der CO2-Preis irgendwann, ja, jetzt derzeit ist das alles überlagert von der Russland- und Ukraine-Krise, wieder weiter ansteigen sollte, weil die Regierungen einfach sagen, das wird wieder wichtiger vom Thema, dann könnte sozusagen dadurch die Baukosten, wer auf diese Holzbauweise setzt, sinken, denn man muss eben nicht diese CO2-Preise zahlen. Und das geht dann weiter in die Richtung der Förderungen, ja, dass man da halt dann auch gefördert wird. Und wenn du dir schon mal bisher den Umsatzverlauf anschaust, ja, also das geht ja schon von links unten nach rechts oben. Und ich glaube halt kaum, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird.
Ein paar Fragen dazu. Erstmal, du hast ja schon das erwähnt, auch vom Preis. Ist es denn schon wettbewerbsfähig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus bauen will? Weil es gibt ja, glaube ich, ich kenne mich da nicht so aus, bin ja nicht so der Häuslebauer, aber es gibt doch schon seitens der Regierung gewisse Vorlagen oder Pflichten zum Dämmen, oder? Man kann ja nicht einfach ein Haus bauen, ohne zu dämmen mittlerweile. Das wäre ja schon mal insgesamt ein ziemliches, ein positives Signal für das Unternehmen, ja, wenn alle Leute dämmen müssen. Und dann können aber die Bauherren oder wer auch immer das Ding dann baut, die können ja entscheiden, welche Art von Dämmstoff verwenden wir. Und ist es da so wettbewerbsfähig jetzt schon oder müssen die da noch moderner werden oder noch mehr skalieren, dass die noch günstiger anbieten können oder wie ist da die Situation?
Also was ich gelesen habe, Collier, ist es so, dass dieser Styropor-Dämmstoff schon günstiger ist. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wie stark der Ölpreis derzeit ansteigt. Ja, das ist ja völlig verrückt und das wird natürlich die Produktion des Styropor-Dämmstoffs teurer machen. Weiterhin ist es so, dass es sehr viele Vorschriften gibt, was die Dämmung angeht. Das hast du richtig gesagt. Die werden gerade auch überarbeitet vom Wirtschaftsminister Habeck und es könnte also sein, dass da jetzt bald neue Förderungen rauskommen und da steht eben im Koalitionsvertrag schwarz auf weiß drin, dass das zentrale Ziel sein soll, der neuen Förderprogramme die CO2-Emissionen pro Quadratmeter Wohnfläche so gering wie möglich zu halten. Und wenn du daran denkst, dass du mit jedem Meter an dieser Styropordämmung, ja, das kann man sich auch zuschicken lassen, nicht Styropordämmung, sondern Holzfaserdämmung, CO2 einsparst und einspeicherst, ja, schon in der Gebäudefassade, dann dürfte sich die sozusagen Wettbewerbsfähigkeit der Holzfaserdämmung aus heutiger Sicht weiter verbessern. Und es ist eben dazu noch so, dass viele Bauherren einfach auch von Seiten der Architekten, von Seiten der Haushersteller immer mehr Nachfragen oder auch Angeboten bekommen, ein ökologisches Haus zu bauen. Weil irgendwie ist es auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass wir in diesen Zeiten, in denen der Ölpreis komplett nach oben schießt, jetzt auch noch für die Dämmung von Häusern uns eigentlich Öl an die Wand klatschen. Ja, klar, das ist ein Endprodukt, da gibt es verschiedene Verarbeitungsstufen, sondern es ist doch eigentlich vom Gedanken her viel besser, wenn man da auf die Natur zurückgreift. Ja, das wächst nach, das ist dann auch das Thema Recyclingfähigkeit, hat man damit erledigt, denn das ist das nächste Problem bei dieser Styropordämmung, dass das oft Sondermüll ist. Und auf jeden Fall will ich aber trotzdem nochmal abschließend sagen, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber meine starke Vermutung ist, und das sehen wir eben auch schon in der historischen Umsatzentwicklung, dass der Anteil der Holzfaserdämmung weiter nach oben gehen wird.
Muss man jetzt eigentlich bei so einem Haus irgendwann dann erneuern alles? Also musst du die Dämmung, weil die ist ja, ich kenne mich da echt nicht aus, ey, oh Gott, ja, aber du hast ja deine normale Tapete und dann kommt irgendwann dahinter wahrscheinlich die Dämmung und dann kommen aber irgendwo ja außen noch Fassade, irgendwelche Ziegelsteine und Anstrich und so weiter. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist ja nun mal der Nachteil einerseits von Plastik und Styropor, dass das ewig hält, aber in dem Fall von einem Haus wäre das natürlich ein Vorteil, dass das dann ewig hält. Wenn ich jetzt da irgendwelche Holzfasern habe, die verrotten und mit irgendwelchen Holzwürmern da irgendwie... Kommt es dann nicht den Eigentümer sehr teuer zu stehen, wenn er nach ein paar Jahren das alles ersetzen muss?
Also das hängt immer davon ab. Einerseits kommt die Dämmung ja unter dem Dach zum Einsatz, zum anderen auch bei der Fassade. Ja. Wenn das fachmännisch gemacht wird, dann kommt da, wie du gesagt hast, ja im Anschluss nach der Dämmung auch noch ein Anstrich darüber. Und wenn das fachmännisch gemacht wird, dann ist die Dämmung ja von irgendwie Feuchtigkeit oder so geschützt. Was bei uns in Baden-Württemberg jetzt zweimal innerhalb von 8 Jahren passiert ist, dass wir einen brutalen Hagelsturm hatten. Da hat es teilweise die Dachziegel zerhämmert. Und dann kommt natürlich... Feuchtigkeit beispielsweise in die Dachdämmung hinein, aber dann ist es auch wieder ein Versicherungsfall. Aber in der Regel sind diese Dämmstoffe durchaus für Jahrzehnte ausgelegt und da gibt es gute Erfahrungen. Es muss halt fachmännisch gemacht werden, aber wie gesagt, all diese Dämmstoffe, ja, die sind nicht perfekt. Wenn es den einen perfekten gäbe, gäbe es nur einen. Und da muss man halt immer abwägen und am Ende auch ein Gesamtkonzept erstellen. Ja, da gibt es viele verschiedene Philosophien, wie man ein Haus bauen kann oder möchte.
Spannend, ja. Aber Fakt ist, man muss dämmen und irgendwas muss man machen.
Ja, das hängt halt davon ab, wie viel Energiekosten die Leute bezahlen möchten und ob sie Förderprogramme haben möchten oder nicht. Und in der Regel ist das Bauen schon so teuer, dass man versucht, Förderprogramme nutzen zu können, damit man das irgendwie bezahlen kann. Und weiterhin ist ja auch der Vorteil, wenn man dann tatsächlich weniger Energie verbraucht, ja, weil man eben einen gewissen Energiestandard erreicht, egal ob das ein Neubau ist oder eine energetische Sanierung, dann hat man in Zukunft natürlich weniger Nebenkosten. Ja, und gerade in diesen Zeiten, wo die Gaspreise und aber auch die Strompreise, die Energiepreise Energiepreise allgemein. Wer mit Heizöl heizt, der zahlt nächstes Jahr auch brutal viel zusätzliches Geld. Also die zweite Miete wird langsam wirklich zu einer zweiten Miete. Das ist gar nicht so lustig. Und insofern glaube ich, dass eigentlich Dämmen dringender und mehr geschehen wird als je zuvor, weil es sich einfach stärker lohnt angesichts dieser hohen Energiekosten.
Ja, und die dritte Miete ist dann noch an der Tankstelle, ne?
Ja, das ist das nächste Thema, ja.
Okay, aber zurück zu Steico. Und die, okay, die verkaufen das dann auch mainly an so Endverbraucher direkt dann oder auch dann über Zwischenhändler oder was ist so, wie verkaufen?
Also das, damit man das Geschäftsmodell gut versteht, der 2/3 des Umsatzes erfolgt mit diesem Holzfaserdämmstoff, wo also wirklich Holz in verschiedenen Verarbeitungsschritten erst erheizt wird, dann zerkleinert wird und so weiter und so fort. Und dann entstehen hier so Dämmmatten oder auch Dämmplatten oder auch so Flocken, die man in Hohlräume reinbläst. Da gibt es verschiedene Ausführungen und das macht 2/3 des Umsatzes aus. Diese Holzprodukte, okay, mit denen man ein Haus bauen kann und so, die machen dann das andere Drittel aus. Jetzt ist es so, was die Regionen angeht, da ist mit knapp 40% Umsatzanteil Deutschland der wichtigste Markt. Die übrigen europäischen Märkte machen etwa weitere 50% aus und knapp 10%. Der restliche Umsatzanteil ist dann Export, zum Beispiel nach Australien oder in die USA. Und was die Abnehmer angeht, da ist es so, das ist sehr breit gefächert. Das sind zum einen Baumärkte, dann sind das Fertighaushersteller, das sind Holzbaubetriebe sehr breit gefächert und ich glaube, der größte Kunde macht irgendwie 2 oder 3% des Umsatzes aus. Ich habe es auch in die Analyse reingeschrieben und da sehe ich jetzt also keine ganz arg große Abhängigkeit gegenüber irgendjemandem.
Also gut diversifiziert, ja, auf jeden Fall, ja.
Genau. Ja, dann ist jetzt natürlich die Frage, wie viel ist so etwas wert, oder? Das ist ja immer das, was wir wissen wollen, wenn wir aus der Investorenprämie
draufschauen. Genau, oder davor würde ich sogar noch dazwischen fragen, bevor die Bewertung an sich, so quasi genau, also wie viel bleibt denn da vom Umsatz bei Steico hängen? Wie haben die sich so in den vergangenen Jahren entwickelt? Und genau, da hast du schon die Margen und so weiter. Darüber ein paar Sachen zu den Zahlen erzählen, ja.
Genau, also wie man hier auf den Grafiken sieht, die ich vom Aktienfinder eingebaut habe, die sind 2007 noch bei etwa 100 Millionen Umsatz gewesen, jetzt sind wir schon bei 400 Millionen angelangt, dieses Jahr wohl 450 Millionen und das geht wirklich von links unten nach rechts oben, ja, und wir haben auch eine sehr stabile Umsatzentwicklung, egal ob man seit 2007 die letzten 10 oder die letzten 5 Jahre anschaut, es waren immer so circa 10 bis 13% jährliches Umsatzwachstum. Blicken wir mal auf die Gewinnmarge, wie viel vom Umsatz bleibt übrig für die Eigentümer? Hier haben wir die EBIT-Marge, also das ist noch der Gewinn vor Zinsen und vor Steuern, aber die Firma zahlt nicht viele Zinsen und Steuern, sind halt die übliche Steuerquote. Da sehen wir, es gab hier den einen Ausrutscher im Jahr 2008, ja, Finanzkrise, aber das waren auch viele Sondereffekte. Ich habe schon erwähnt, die haben ihre Produktionsstandorte in Polen. 2008 gab es extreme Währungsschwankungen im polnischen Zloty und das hat zu Wechselkursverlusten geführt. Wenn man das alles, die haben auch noch eine Übernahme gemacht damals, die auch zu Anlaufverlusten geführt hat. Wenn man das bereinigen würde, wäre es vermutlich irgendwie bei einer schwarzen oder roten Null gewesen. Aber wir sehen definitiv, dass insbesondere in den letzten 10 Jahren die Gewinnmarge Stück für Stück immer weiter gesteigert werden konnte, auf jetzt im Jahr 2021 über 17%. Also jetzt mittlerweile verdient man richtig viel Geld. Und das erklärt dann auch schon ein bisschen diesen brutalen Aktienkursanstieg der letzten Jahre, Kolja, weil es eben gelungen ist, nicht nur im Umsatz zu wachsen, sondern gleichzeitig auch noch einen richtig bedeutsamen Anteil des Umsatzes jetzt mittlerweile als Gewinn für die Aktionäre zu erwirtschaften.
Stopp und Halt! Ich möchte euch auch hier im Monat März auf das Angebot von Blinkist hinweisen, die mich jetzt schon seit vielen Jahren hier auch im Podcast begleiten und für die ich immer wieder sehr gerne werbe. Warum? Blinkist ist eine App und mit dieser App kannst du nicht einfach nur irgendwelche Nachrichten verschicken oder sonstige, teilweise sinnlose Sachen machen, sondern du kannst dir Tausende von Büchern zusammenfassen lassen in kurze, einfache Blinks, sodass du wirklich die wichtigsten Kernaussagen, das, worum es eigentlich in den Büchern geht, auf Wichtigste zusammengebrochen hast. Denk immer an das 80-20-Prinzip. Ich nutze Blinkist zum Beispiel am liebsten, wenn ich mit dem Hund rausgehe oder wenn ich gerade beim Kochen bin. So kann ich mir nämlich einfach 3 oder 4 neue Bücher, zum Beispiel aus dem Bereich Politik, Finanzen, Wirtschaft oder Soziologie oder auch Geschichte oder Autobiografie, in kurzer Zeit einfach aneignen und dann entscheiden, ob ich diese Bücher komplett kaufen möchte, dann kann ich das auch über Blinkist mittlerweile tun, oder ob ich mir einfach mit der Zusammenfassung schon das Wichtigste zu eigen gemacht habe. So zum Beispiel bei dem aktuellen Buch Die Psychologie des Geldes von Morgan Housel. Ich fand das Buch ganz interessant, vor allem, weil es so den individuellen Ansatz eigentlich ganz gut verfolgt hat. Also nicht einfach nur dieses klassische, ja, der Mensch ist nicht rational, sondern emotionsgetrieben und so weiter und so fort, sondern nein, welchen Einfluss hat es zum Beispiel auf den Umgang mit Geld, in welcher Zeit wir geboren sind, wie gerade die Inflationsrate war oder welche Streitigkeiten unsere Eltern über Geld beispielsweise hatten. Also durchaus eines von vielen und zahlreichen interessanten Büchern, welche man eben über Blinkist sich anhören kann. Man kann das Ganze sich auch durchlesen, wenn man lieber möchte. Und am Ende bekommt man immer noch eine schöne, prägnante Zusammenfassung oder einige Tipps dazu. Und mittlerweile gibt es sogar auch Podcasts, die bei Blinkist super zusammengefasst werden. Ihr könnt euch, genau wie auch schon im letzten Monat, das Jahresabo Blinkist Premium über Aktien mit Kopf sichern. Und zwar gebt ihr einfach blinkist.com/AMK ein, also blinkist.com/AMK, und dann bekommt ihr satte 25% Rabatt auf das Jahresabo. Ihr könnt das Ganze auch erst einmal eine Woche lang Probe hören und euch dann immer noch für das Abo entscheiden. Ich nutze Blinkist, wie gesagt, schon seit Jahren, und es ist wirklich eine der wenigen Apps, die sich immer wieder aufs Neue für mich rentieren.
Ja, okay. Also da sieht man, okay, die letzten Jahre vor allem gab es einen deutlichen Anstieg, also müssen sie halt einfach sehr gute Skaleneffekte hier vorweisen können mittlerweile. Und vielleicht haben sie auch hier ordentliche Preissetzungsmacht. Ja. Wie ist denn also die Konkurrenzsituation?
Also das ist ein Markt, bei dem viele Kunden über den Preis einkaufen. Und es gibt auch einige Wettbewerber, die sind allerdings nicht an der Börse. Das sind meistens Unternehmen, die sich im Familienbesitz befinden. Ich habe da auch die Bilanzen im Bundesanzeige angeschaut. Die sahen auch gut aus. Und was hier tatsächlich passiert ist, die sind einfach in eine Situation gekommen, wo sie mit der Produktion nicht hinterherkommen. Also ich glaube, aktuell ist der einzige Grund, warum Steico nicht noch mehr Geld verdient, dass sie nicht mehr produzieren können. Und deswegen tun sie auch expandieren. Sie machen jetzt ein drittes Werk in Polen derzeit auf, das befindet sich im Bau, und auch in den bestehenden Werken wird die Kapazität ausgebaut, und das ist einfach das, was ich geschildert habe, die Nachfrage nach diesen Produkten, die hat noch ein starkes Potenzial für einen weiteren Anstieg, und das hat eben die letzten Jahre schon zunehmend begonnen, wohingegen kurz nach der Finanzkrise noch eine Überkapazität im Markt war, da wurden noch sehr wenig Häuser gebaut, da haben die Leute vielleicht noch nicht so sehr auf die Nachhaltigkeit und so weiter geschaut, und deswegen war da die Gewinnmarge gering, und jetzt sind wir in dieser Situation, wo eben die Produktion komplett ausgelastet ist, und deswegen ist die Gewinnmarge stark angestiegen, und jetzt die große entscheidende Frage, eine der wichtigsten für die Bewertung der Aktie, die lautet eben: Kann man diese 17% Gewinnmarge halten oder wird es wieder abbröckeln auf irgendwie einen Wert von 10 oder 13%? Und es gibt einige Argumente, die ganz klar dafür sprechen, dass wir jetzt eine dauerhaft erhöhte Gewinnmarge haben. Und da springe ich jetzt auch mal kurz noch in dem Artikel dazu. Das wäre zum einen der Punkt Größenvorteile. Also Steico ist der Weltmarktführer bei diesen Holzfaserdämmstoffen. Das sind sie. Weiterhin die Standortvorteile Polen. Man hat dort geringe Lohnkosten. Man hat den Zugang zu dem Holz, das man einkaufen muss. Und gleichzeitig ist der Transportweg nach Deutschland oder Frankreich, wo dann die Produkte verbaut werden, gar nicht so weit. Ich denke, das ist durchaus ein Vorteil, dass man hier auf Polen setzt. Ansonsten sind sie halt als größter Hersteller auch noch mit einem breiten Sortiment am Markt. Und es gibt auch einige Nischenprodukte, wo sie dann vielleicht höhere Preise durchsetzen können, weil die Konkurrenz nicht so groß ist. Und jetzt wird es richtig spannend. Im Gegensatz zu den anderen Herstellern erweitern sie ihre Wertschöpfungskette. Das heißt, sie sind jetzt in die sogenannte Bauteilfertigung eingestiegen. Und du weißt ja, wie knapp es mit Mitarbeitern im Handwerk auf dem Bau ist. Und jetzt bieten sie eben zum Beispiel den Herstellern von Häusern an, nicht nur irgendwelche Dämmplatten zu liefern, sondern ganze Bauteile, zum Beispiel die gesamte Decke oder irgendwelche Wandelemente. Das heißt, die haben jetzt hochautomatisierte Werke, da aufgebaut, in denen dann zum Beispiel eben dieses Furnierschichtholz, die Doppel-T-Träger und der Dämmstoff zusammengebaut werden. Und dann wird es auf dem LKW als fertiges Bauteil sozusagen zugeliefert. Und dadurch können natürlich die Baufirmen viel mehr Häuser mit weniger Mitarbeitern und günstigeren Kosten herstellen. Und dadurch ist eines passiert. Steico verkauft jetzt nicht mehr nur den Meter Dämmstoff, sondern sie verkaufen ein ganzes Bauteil und da haben sie halt eine höhere Gewinnmarge. Und das haben sie also in den letzten 2 Jahren begonnen. Das ist noch nicht so bedeutend. Aber wenn sie das weiter ausbauen, dann könnte es eben passieren, dass sie dauerhaft eine höhere Gewinnmarge einbehalten können. Also man sieht schon, ich habe das Gefühl, dass dieses Unternehmen echt gut geführt ist. Das geht auch so weit, dass es gründergeführt ist. Ja, also dieser Gründer, ich springe da mal kurz hin, das ist der Udo, wo haben wir es denn? Ich habe sofort.
Was die Gewinnmarge und so weiter angeht und das Wachstum könnte man ja schon wie heißt der nochmal? Könnte man schon sagen, Hidden Champion.
Ja, ja definitiv. Ja, also das wird vom
Simon, glaube ich.
Das wird vom Udo Schramek geführt und er hat das 1986 mitgegründet. Das waren 1,5 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir bei 2000 Mitarbeitern. Ja, und das hat diese Person eben aufgebaut, die übrigens auch 61% der Steico-Aktien besitzt. Und das ist halt kein Manager, sondern ein Unternehmer. Und er hat halt die letzten 35 Jahre schon gezeigt, was er bisher aufgebaut hat. Und daher würde ich ungern gegen ihn wetten, sondern er hat jetzt mittlerweile ungefähr irgendwie 600-700 Millionen in Aktien sozusagen. Das kann man ja berechnen, weil sein Anteilsbesitz ist öffentlich einsehbar. Und deswegen ist er mit ganz schön viel eigenem Geld da investiert. Ja. Aber es gibt auch das Gegenargument, nämlich das Gegenargument, das halt einfach sagt, die verdienen derzeit 17% Marge, weil die Produktion ausgelastet ist. Aber irgendwann, ja, Steico selber baut die Produktion aus, die Wettbewerber bauen die Produktion aus. Und wer weiß, wenn die Zinsen steigen und so weiter und so fort, vielleicht oder sich die Krise zuspitzt mit Russland, vielleicht haben plötzlich gar nicht mehr so viele Bauherren die Lust, einen Neubau zu starten oder eine energetische Sanierung zu starten. Und plötzlich haben wir wieder Überkapazitäten in der Branche. Dann müsste die Aktie natürlich stark abtauchen. Aber ich denke, es ist ein Mix aus beidem. Ich denke, die haben es schon geschafft, ihre Marktposition zu verbessern in den letzten Jahren.
Ja, ja, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Rezession oder halt insbesondere Immobilien, wenn es da mal irgendwie ein, was ja irgendwie gerade gar nicht absehbar scheint. Ja, die Immobilienpreise steigen ja seit Jahren eigentlich schon viel verlässlicher sogar noch als der Aktienmarkt. Aber natürlich war das nicht immer so und gibt immer wieder auch Phasen von weniger neuer Bautätigkeit. Und da ist die Frage, wie viel von diesen 1-2% Sanierung pro Jahr, die anfallen, eben diese hohen Margen aufrechterhalten können. Ich glaube, da muss schon immer jede Menge auch neu gebaut werden. Ne?
Gut, man kann jetzt auch wieder das Gegenargument bringen. Ja, das war auch Teil des Koalitionsvertrags. Wir brauchen eigentlich 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Wir haben einfach in vielen Städten eine Knappheit an Wohnraum. Ja. Und das wird sich nicht so schnell auflösen, dass die Leute dahin ziehen möchten und die Knappheit vorliegt. Weiterhin, leider, ist mit vielen Flüchtlingen aus der Ukraine zu rechnen. Auch die werden Wohnraum benötigen mittelfristig. Das heißt, und auch generell auf einer längerfristigen Betrachtungsebene, alleine schon von der Demografie her ist damit zu rechnen, dass Deutschland und Europa eben weiterhin Zuwanderung haben werden aus unterschiedlichsten Ländern. Und auch da gibt es ja politisch jetzt die Änderungen, also das Ziel, bewusst auch Leute anzuziehen mit einem Punktesystem, wie das Kanada seit vielen Jahren macht. Aber vermutlich ist auch damit zu rechnen, dass wir auch immer wieder Kriegsflüchtlinge Personen nach Europa kommen werden, die einfach vor einer schrecklichen Situation in ihrem Heimatland flüchten. Und das alles wird vermutlich dazu führen, obwohl wir wenige Geburten haben in Europa und in Deutschland, dass die Bevölkerung zumindest stabil bleibt, vielleicht sogar weiter ansteigt. Und das würde wiederum bedeuten, dass wir mehr Wohnraum brauchen. Und deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt damit rechnen sollte, dass irgendwie morgen gar nichts mehr neu gebaut wird oder erst recht saniert wird. Also die Sanierung ist ja oft gerade für Eigenheimbesitzer eine lohnende Investition, weil sie sozusagen zwar etwas Geld jetzt ausgeben im Gegenzug, aber die nächsten 20, 30 Jahre geringere Energiekosten haben.
Ja, ich meine, unabhängig jetzt von Zuwanderung muss man ja auch sagen, dass überhaupt so dieser Trend hin zum, also einerseits Homeoffice, andererseits neue Mobilitätsmöglichkeiten, spätestens beim autonomen Fahren sind wir ja so weit, dass sich eigentlich der komplette Lebenswandel ändern kann und eben auch viele Leute, die vielleicht so ein bisschen die Schnauze voll vom Stadtleben haben und den immer weiter steigenden Immobilienpreisen. Ich meine, es ist schon heftig, wenn du überlegst, wie du teilweise halt eben für eine ganz kleine Wohnung einfach halt sündhaft viel zahlen musst, wenn du selber Besitzer sein möchtest und auf dem Land irgendwo kriegst du ein riesiges Grundstück und kannst da eben halt günstig bauen, ja. Und dann ist ja schon ein Trend auch zu sehen, dass einfach viele, auch junge Paare und so, die vielleicht gerade Kinder haben und so, die wollen dann nicht unbedingt in so einer kleinen Wohnung in der Stadt bleiben, sondern die sagen sich, okay, komm, lass uns bauen, ja. Gerade wenn sie auch Geld haben und die Flexibilität beruflich gesehen. Also da könnten auch andere Trends natürlich dafür sprechen, dass noch mehr gebaut wird, ja.
Ja, definitiv. Ja, das denke ich auch.
Okay. Und jetzt kommen wir mal zum ich habe schon mir die Aktie gerade schon angeguckt. Auch du hast ja die schon gezeigt. Die ist ja auch ein bisschen zurückgekommen in letzter Zeit. Aktuelle Bewertung, da sehe ich schon was von fairem KGV, ja. Schauen wir mal, wie fair das ist.
Ja, das ist natürlich immer die große Frage, gell? Das hängt auch von den Annahmen ab. Ich kann dir gerne meine Sicht schildern. Ja, das kann sich aber im Zeitverlauf ändern, ne? Weil wenn sich die Fakten ändern, dann ändert sich eben auch die Meinung. Hier habe ich mal aufgezeigt, das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ja? Und da sehen wir, dass die Aktie lange Zeit zwischen dem, ja, wirklich fast null, also die war weit unter Buchwert zu haben in der Finanzkrise, obwohl sie damals 70% Eigenkapitalquote und Netto-Cash und alles hatte. Das war, als sie bei einen Euro stand, da war sie ein Schnäppchen. Das sieht hier so einfach aus, aber ja, wer hat damals gekauft? Ich natürlich nicht. Aber dann war sie viele Jahre lang beim ein- bis zweifachen Buchwert und jetzt durch den starken Kursanstieg ist sie eben hoch bis auf den achtfachen Buchwert, was eine echt hohe Bewertung war. Aber sie ist jetzt schon wieder etwas zurückgekommen, ja, die letzten Tage sogar noch weiter. Ich habe ja die Analyse vor dem Russland-Konflikt gemacht. Und die große Frage ist halt, was möchte man dafür zahlen? Hier jetzt noch das Kursgewinnverhältnis. Da sehen wir, ja, die Aktie wurde auch hier wieder Finanzkrise teilweise für den zweifachen Gewinn gehandelt. Also, dass das damals mit 70% Eigenkapitalquote günstig war, ist heute jedem klar. Aber damals hieß es halt, ja, Immobilien, Finanzkrise, ne, und dann hat es halt jeder auf den Markt geworfen. Naja, aber aktuell, ja, wir stehen etwa beim 20er, 25er KGV, je nachdem, ob jetzt die Aktie wieder 10 Euro höher oder tiefer steht. Der Durchschnitt seit dem Börsengang liegt auch bei einem 20er KGV. Das heißt, man kann sagen, man bezahlt etwa eine durchschnittliche Wertung, aber man darf nicht vergessen, dass eben im letzten Jahr die Gewinnmarge auf bis zu 18% gestiegen ist und wenn die wieder ein paar Prozentpunkte absinkt, einfach weil neue Kapazität auf den Markt gebracht wird und sich diese ganz, ganz große Knappheit Stück für Stück auflöst, dann würde ja der Gewinn etwas absinken, zum Beispiel auf 2,50 Euro oder 3 Euro und wenn man dann das 20-fache KGV anlegt, dann wären wir eben bei 50 bis 60 Euro und wir stehen halt immer noch bei 80 und das ist jetzt auch der Grund, warum ich trotz der ganzen positiven Aussichten, die ich ja glaube ich im Video jetzt geschildert habe, mir nach der Analyse die Aktie erstmal nicht gekauft habe. Ja? Ich glaube an eine tolle Zukunftsperspektive des Unternehmens. Ich glaube, es wird die Ertragskraft steigern können. Es hat eine gute Bilanz, es hat ein gutes Management, viel erreicht in der Vergangenheit. Die Trends sprechen für Steico. Aber man muss halt auch immer überlegen, wie viel man bereit ist, für etwas zu bezahlen. Und das geht uns nicht nur im Supermarkt so, sondern eben auch an der Börse. Und das ist ja auch eine der großen Lektionen aus dem letzten Jahr, dass man eben nicht jedem Trend hinterherrennen sollte, sondern eben immer schauen sollte, steht das Ganze, was ich da einkaufe? Also ich tausche ja Cash ein gegen Cashflow, weil das, was ich erspart habe, in die Aktie investiert, habe ich nicht mehr. Dafür aber habe ich anteilig die 0,00x% an dem Unternehmen, die mir dann gehören, an Cashflow, der mir ja wieder zurückfließt, ja, weil mir ja dann ein Teil des Unternehmens gehört. Und wenn ich halt mir das so anschaue, dann denke ich halt, bei 50 Euro wäre die Aktie für mich persönlich definitiv spannend und ich würde vermutlich eine erste Position kaufen. Wenn sie bei 40 oder 30 steht, würde ich vermutlich stark nachlegen. Aber ich bin halt nicht bereit, irgendwie diese 80 Euro zu zahlen. Wobei man auch da wieder sehen muss, ja, wenn jetzt durch diese ganze Russland-Krise, ja, das habe ich nicht eingerechnet in meine Berechnung, wenn da jetzt sozusagen dann wieder riesige Förderprogramme kommen, wir haben ja die 200 Milliarden gehört vom Bundesfinanzminister und es dann eben plötzlich heißt, wer hier mit der Holzfaserdämmung dämmt, der kriegt, weiß ich nicht, nochmal 10.000 oder 50.000 Euro mehr super billigen Kredit oder Förderung oder was auch immer, dann kann es halt sein, dass die jahrelang eine Menge Geld verdienen und die Aktie sich gerade nochmal verdoppelt. So, und das ist halt etwas, was passieren kann. Aber meine Sache ist immer die, ich will nicht so sehr auf die Chancen schauen, sondern eher auf die Risiken. Und eine Investition muss sich aus meiner Sicht eben auch dann lohnen, wenn dieses brutale Blue-Sky-Szenario, wo sich alle Wolken auflösen, wenn das nicht geschieht, sondern es muss sich auch dann rechnen, wenn der Geschäftsverlauf normal erfolgt. Und das würde ich halt eher bei einem Preis von um die 50 Euro sehen. Und ja gut, jetzt hier haben wir nur den Einjahreschart. Ich hatte es in der Analyse oben eingebaut. Springen wir da nochmal kurz hin. Ja, wenn man mal überlegt, bis Mitte 2020, ja, war die Aktie maximal bei 30 Euro. Jetzt ist sie auf 120 gelaufen im Jahr 2021. Aber wir stehen jetzt ja schon wieder bei 80 Euro, ja. Das heißt, klar, aktuell denkt man so, hä, wie soll die Aktie von 80 auf 40 Euro runterkommen? Aber vor zwei Jahren hat man vielleicht genauso wenig gedacht, das hey, geht schneller, die geht von 30 auf 120. Da hätte man einen auch für verrückt erklärt. Deswegen, ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber ich will sagen, falls das passiert, ich habe die Aktie jetzt auf der Watchlist, ich werde sie den nächsten Quartale und Jahre beobachten und falls so ein Einstiegsfenster kommt, dann bin ich bereit, weil am Ende geht es doch darum, dass wir cash-generierende Unternehmen mit gutem Management, guter Bilanz zu einer fairen Bewertung einkaufen und dann einfach, wenn sie gute Perspektiven haben, über viele Jahre bei ihrer Wertschöpfung und auch ihrer Wertsteigerung begleiten. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt und da bin ich der Meinung, dass eine Steico eben ein sehr guter Kandidat für die Watchlist ist. Also zumindest bei mir persönlich ist es so, dass ich den weiteren Unternehmensverlauf verfolgen möchte, denn was hier seit 2009 passiert ist, von 1 Euro auf 80 Euro, ist halt schon brutal und vielleicht ergibt sich irgendwann die nächste Einstiegsmöglichkeit und dann will ich eben bereit sein.
Ja, jetzt ist sie sogar nur noch bei 77 gerade. Ich meine, gerade auch, wenn die jetzt in Polen produzieren und so, Polen, da ist ja auch sehr viel Unsicherheit gerade am Markt. Sieht man auch bei vielen polnischen Aktien. Der Zloty hat auch abgewertet, ist um 9% gegenüber dem Euro gefallen und so. Da könnte es natürlich auch sein, dass, wenn auch eigentlich unbegründet, weil was stört da schon die Fichten am Wachsen, wenn sozusagen es Unsicherheit am Markt gibt. Weißt du, was ich meine? Dass es eben nochmal einen eigentlich ungerechtfertigten Kursabschlag gibt und die Aktie noch mal so in dem Bereich so 65 oder sogar noch tiefer fällt, ja. Und dann könnte man ja schon mal so überlegen, ob man so diesen eher spekulativen Teil, den du genannt hast, mit irgendwie Förderung und so weiter und zusätzlichem Bauboom, ob man da vielleicht schon mal so die erste Tranche macht oder ob man eben halt trotzdem noch eiserne Disziplin walten lässt, so wie du, und sagt, nein, erst wenn wirklich halt die Aktie so günstig ist, dass ich ganz konservativ auch gerechnet eine gute Rendite mache, ja. Das muss man wie immer selber entscheiden.
Ja, wobei ich muss dazu schon noch sagen, ich bin ja nicht so ganz ruhig, wie du jetzt gerade vorgibst. Ich habe zum Beispiel Energiekontor gekauft. Ja, ich habe mir verschiedene von diesen Aktien angeschaut, die aus meiner Sicht von dem klimaneutralen Umbau der Wirtschaft profitieren. Und ich fand halt einfach zum Beispiel eine Energiekonto spannender bewertet. Ich habe auch eine Siemens Energy gekauft, ja, weil ich da einfach fand, als ich die miteinander verglichen habe, von Chancen und Risiken, dass da das Verhältnis besser war. Wohingegen ich bei der Rivian gesagt habe, Mensch, die werden so leicht, wenn sie Tesla jetzt auch nicht nachahmen können. Und die müssen erstmal zeigen, dass sie die Produktion hochfahren können. Und so ist es halt immer so, man schaut sich verschiedene Aktien an. Ja, vielleicht kommst du auch zu einem anderen Ergebnis wie ich oder unsere Zuschauer kommen zu einem anderen Ergebnis wie du und ich, das ist ja vollkommen in Ordnung. Und ja, am Ende kommt es einfach darauf an, dass man sich mit dem, was man macht, dass man sich wohlfühlt, dass das zu den persönlichen Zielen passt, dass man weiß, was man tut und dass man sich auch gerade in diesen unruhigen Zeiten nicht von seiner Strategie abbringen lässt. Das ist auch ganz wichtig. Ja, jetzt gibt es ja wieder viele Leute, die fragen, soll ich jetzt meine Sparpläne wieder stoppen oder doch wieder verkaufen und wieder tiefer einsteigen? Aber wenn es halt so leicht wäre, also ich traue mir das einfach nicht zu. Und wie du sagst, vielleicht kommen schon in den nächsten Tagen, Wochen ganz, ganz große Einstiegsfenster, wo viele tolle Unternehmen sehr günstig zu haben sind. Vielleicht war das aber auch schon der Tiefpunkt, ja. Aber egal wie es kommt, ich bin vorbereitet. Ich weiß, dass das ein tolles Unternehmen ist, an dem ich mich eigentlich gerne beteiligen möchte. Aber ich warte halt noch auf den richtigen Preis.
Ja, gut, aber man muss ja auch immer wieder sagen, manchmal, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber so mit verschiedenen Aktien auf der Watchlist ist das manchmal so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, die kommen nie wieder irgendwie runter auf den Kurs, dass man mal irgendwie einsteigen kann oder irgendwie ist jede Aktie irgendwie immer überbewertet und so. Aber ich denke, so gerade die letzten Monate haben sehr schön gezeigt, dass es wirklich sehr viele Aktien gibt, bei denen das halt eben tatsächlich der Fall ist, ja. Also wenn man jetzt, ich gebe jetzt nur als Beispiel mal den Meta-Konzern beispielsweise für interessant hält als Investment, ja, und davon überzeugt ist und man hat in den vergangenen Jahren irgendwann mal eine Discounted Cashflow-Analyse zu Meta und so weiter gemacht, ja, dann hat man jetzt eben den besten Einstiegszeitpunkt fast jemals, den man hier in dieses Unternehmen haben kann, ja. Und das heißt, es gibt immer wieder, auch wenn man halt so seine Watchlisten und so weiter durchforstet, gibt es immer wieder Situationen, wo es halt eben einzelne Unternehmen
ob jetzt bei einem Gesamtmarktabschwung oder insbesondere nochmal, weil es ein einzelnes Risiko gab, wo es halt tatsächlich auch dann dazu führt, dass eine Aktie, die irgendwie jahrelang richtig gut gestiegen ist, auf einmal richtig günstig wird und man eben halt nachkaufen kann. Aber wie gesagt, es fühlt sich in der Situation immer so ein bisschen komisch oder ein bisschen unnatürlich oder so ein bisschen falsch an, wenn man jetzt zum Beispiel, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Aktie schon hat im Depot und die dann im Verlust steht und man sozusagen dem guten Geld schlechtes Geld hinterherwirft, ja. Aber es ist nun mal einfach eine ganz klare Sache, wo man halt einfach reevaluieren muss und dann sagen muss, okay, wenn sie günstig ist, dann muss ich halt kaufen, ja. Es gibt damals von Warren Buffett noch so ein schönes Beispiel zu Disney damals. Da war das halt, bei Disney hat ja auch mal gesagt, war einer seiner größten Fehler, dass er da nur ganz wenig gekauft hat damals. Aber da war halt Disney ist immer günstiger und günstiger geworden und alle haben gesagt, die wird immer risikoreicher, die Aktie. Und er hat gesagt, er versteht es nicht, weil die wird irgendwie immer risikoärmer, je günstiger sie wird. Ja, du musst halt einfach versuchen zu verstehen, warum wird sie so günstig? Ist das eine Value Trap? Ja. Gibt es gute Gründe? Oder liegt hier einfach der Markt falsch?
Und ja, ich glaube, was da bei diesem Verständnis hilft, ist wirklich, und das ist ja so ein bisschen der Claim von meinem Blog, ja, ich kann zwar nicht die Welt neu erfinden oder investieren, anders machen als andere, ja, aber ich denke ja trotzdem, dass es hilft, was ich eben mir so als Leitspruch gesagt habe, unternehmerisches Investieren. Das heißt, für mich ist ein Unternehmen eben nicht eine Art Lottoschein und ich schaue auf den Kurs und der flippt hoch und runter und dann lasse ich mich da nervös machen und verkaufe oder kaufe nach oder komme da ins so eine Panik und lockt mich 27 Mal am Tag auf der Trade Republic ein, immer dann, wenn ich aufs Klo gehe, kurz und schaue nach, was wieder los ist, sondern für mich ist es halt wirklich ein Anteil an einem Unternehmen und ich sehe mich, ich habe natürlich niemals das Geld, um jetzt das ganze Unternehmen zu kaufen, aber von der Denkweise stelle ich mir wirklich vor, ich hätte die gesamte Marktkapitalisierung auf dem Konto, würde das eintauschen, dieses Kontoguthaben gegen die Aktien des Unternehmens und bin jetzt beteiligt über die nächsten 10, 20, 30 Jahre lang an allen Cashflows und Gewinnen, die dem Unternehmen zufließen. Und da mache ich mir dann halt, wenn man dieses unternehmerische Investieren so ein bisschen von der gedanklichen Richtung so ein bisschen sich überlegt, dann kommt man in eine Situation der Souveränität, Stabilität und Sicherheit, weil jetzt, wenn ich weiß, die haben ein gutes Management, eine gute Bilanz, langfristig die Trends sprechen für Steico, ja, und jetzt fällt der Kurs, ja, warum soll ich dann jetzt nervös werden? Natürlich sollten sich jetzt weitere Neuigkeiten ergeben, dass Russland jetzt Polen einnimmt, wo die Werke sind, ja, dann muss ich natürlich neu bewerten, ja, aber davon gehe ich eben nicht aus und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass ich sozusagen seit dem Schreiben meines Artikels nicht viel an der künftigen Cash-Generierung geändert hat. Aber der Kurs hat sich schon massiv geändert. Der ist schon von 95 auf jetzt 77 runtergekommen. Und wenn das so eben weiter runterkommt, dann bin ich irgendwann bereit, da die Stücke aufzunehmen und mich dann an dem Unternehmen zu beteiligen. Und wenn nicht, dann habe ich auch viele andere Unternehmen auf der Watchlist, wo das vielleicht schon früher der Fall ist, dass ich denke, dass es sich lohnt, dieses Cash gegen den Cashflow zu tauschen.
Ja, wunderbar. Coole Sache. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die Vorstellung und ihr könnt ja mal auch auf Abilitate vorbeischauen. Ihr habt ja gesehen, da gibt es auch andere kostenlose Aktienanalysen zu anderen grünen oder nachhaltigen Geschäftsmodellen. Ist schon ein spannender Punkt, ja. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und ich werde mir auch noch mal ein bisschen näher anschauen. Und dann schauen wir mal, welche Aktien wir so als nächstes noch analysieren, ja?
Ja, danke dir für die Einladung. Falls ihr noch Fragen habt, also an die Zuschauer geht das, dann könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Dann versuche ich das zu beantworten. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze bei, ja, große Thema, das über uns schwebt, sich so gut wie möglich auflöst und in den Griff bekommen lässt. Löst sich das eben auf. Ja, ich weiß nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Ich habe da gar nicht so viele Worte, weil irgendwie bin ich da auch immer so untätig. Weißt du, ich kann gar nicht viel tun. Ja, mir gefällt das nicht, was da passiert. Aber ich denke, es wäre halt auch falsch zu sagen, ich höre jetzt auf, Aktien zu kaufen oder so meinem Beruf oder Alltag nachzugehen. Weil das dann erreicht ja der Putin das, was er möchte. Ja, dass wir in so einen Angstzustand verfallen. Sondern ich denke, wir sollten da rational weitermachen. Und soll's gewesen sein, ja. Will nicht noch länger reden, Mann. Ja. Aber ist halt echt ein schwieriges Thema, gell? Da können wir nicht so eine einfache Lösung finden. Und deswegen, das so zu akzeptieren, dass das einfach über einen ergeht, das ist halt die Sache.
Und so ist es. Okay, dann bleibt alle gesund Und wir hören uns beim nächsten Mal, beziehungsweise sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren und bis dann. Ciao, ciao.